Deutschlandfunk. DLF Magazin. Unsere Themen heute:
Nahgesteuert aus NRW, neues DITIB-Ausbildungszentrum für Imame. CDU auf Sinnsuche, Regierungsbildung in Thüringen. Vorbild Österreich, schwarz-grüne Optionen in Bayern. Heute mit Melanie Longerich.
Guten Abend. Soll man jetzt mitmachen oder nicht? Und wenn doch, dann wie? Mit diesen Fragen tut sich die Thüringer CDU seit der Landtagswahl im Herbst ziemlich schwer. Mit 21,7% hatte sie da das schlechteste Ergebnis eingefahren seit der Wiedervereinigung und landete abgeschlagen hinter der Linken und der AfD. Erst hatte Landeschef Mike Moring noch viele Pläne gesponnen oder spinnen lassen, etwa ob man zusammenarbeiten wolle mit der Linken oder doch der AfD. Doch nach großem Rumoren in der Gesamtpartei wurde es still um die Thüringer CDU. Bis jetzt. Denn dass derzeit die Minderheitsregierung von Linken, SPD und Grünen immer konkreter wird, scheint bei einigen Konservativen noch einmal den Kampfgeist zu wecken. Gestern traf sich die Werteunion im Thüringer Eichsfeld und unser Korrespondent Henry Bernhard war dabei.
Schon eine Stunde vor Beginn ist der Saal gut gefüllt. Etwa 250 Menschen haben sich in der Lindenhalle in Niederorschel versammelt. Selbst die Organisatoren sind erstaunt. 250 Gäste, von denen sicher 85% Männer jenseits der 50 sind. Aber auch ein paar jüngere Herren und einige Frauen sind dabei. Geladen hat die Werteunion, die für besonders konservative Positionen in der CDU steht. Sie hat in ganz Thüringen nach eigenen Angaben 123 Mitglieder. Es ist also klar, dass im Saal viele sind, die keine Werteunion-Mitglieder sind. Einige bekennen sich später auch zur AfD. Bevor der ehemalige Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen eintrifft, soll der CDU-Landrat ein Grußwort sprechen. Werner Henning, seit 30 Jahren ununterbrochen im Amt und eine Instanz in der Thüringer CDU, bekannt für seine klaren Positionen. Mit der Werteunion hat er nichts zu tun. Er zitiert Lessing und wendet sich dagegen:
Dass Leute kommen und sagen, ich habe die Wahrheit. Und nur darüber geht es. Nein, Wahrheit ist ein Trieb. Wir müssen uns bemühen um die Wahrheit. Und wir bemühen uns um Gerechtigkeit. Das sind Werte. Ehrlichkeit, Aufrichtigkeit, Barmherzigkeit und vieles mehr. Werte ist für mich nicht etwas, was Parteien oder was Institutionen per se für sich reklamieren können. In dem Sinne wünsche ich Ihnen eine gute Befruchtung.
Unter höflichem Applaus verschwindet Henning von der Bühne und auch von der Veranstaltung. In der Tür kommt ihm Hans-Georg Maaßen entgegen. Sie würdigen sich keines Blickes. Der Landesvorsitzende der Thüringer Werteunion, Christian Sitter, verkündet demütig:
Jesus hat gesagt, wenn zwei oder mehr in meinem Namen zusammenkommen, so bin ich mitten unter ihnen. Ich habe fast den Eindruck, das ist heute Abend der Fall. Sorry, das musste jetzt mal loswerden.
Hans-Georg Maaßen wird wie der letzte aufrechte Konservative begrüßt und spricht über Zuwanderung, über zu geringe Abschiebungszahlen und mangelnde Integration, über die CDU, die er für profillos hält, und die AfD, die teilweise radikal sei und sich deshalb die Aufmerksamkeit des Verfassungsschutzes auch verdient habe. In der Bundesregierung gäbe es zu viel Wunschdenken und zu wenig Realismus. Der Rechtsstaat würde nicht mehr überall durchgesetzt. Und die Linke, die immer noch die SED sei, wolle eine andere Gesellschaft.
Sie wollen nicht eine freiheitlich-demokratische Grundordnung des Grundgesetzes, sondern sie wollen ihren Sozialismus. Sozialismus bedeutet Entmündigung, Enteignung, Zerstörung von Bindungen.
Deshalb müsse man alles tun, um Ramelow, um eine linke Minderheitsregierung unter dessen Führung zu verhindern.
Die CDU soll mutig sein, eine eigene Ministerpräsidentenkandidatin oder einen Kandidaten zu stellen und eine Minderheitsregierung zu bilden. Es gibt eine Mehrheit jenseits der sozialistischen Regierung.
Diese nicht linke Mehrheit aber bestünde aus AfD, CDU und FDP. Mit der AfD als stärkster Fraktion. Wer dieser Ministerpräsidentenkandidat, der auch für die AfD wählbar wäre, sein könnte, das lässt Maaßen offen. Aber nicht zu sehr.
Ich stehe nicht zur Wahl, aber wenn ich zur Wahl stünde, würde ich sagen, ich kann jeden verstehen, der mich wählt, weil ich einfach gut bin.
Daraufhin entsteht eine heftige Diskussion in Niederorschel um die Frage, ob ein Christdemokrat sich mit den Stimmen der AfD zum Ministerpräsidenten wählen lassen sollte. Die CDU-Fraktion im Thüringer Landtag hatte das schon ausgeschlossen. Bei der Werteunion sind viele andere Meinungen. Ein Besucher der Veranstaltung findet:
Sie müssen die Stimmen von Leuten, die Sie nicht leiden können, akzeptieren. Wenn Sie von Pädophilen gewählt werden, wenn Sie von Mördern gewählt werden, wenn Sie von Rechtsextremen gewählt werden, wenn Sie von Linksextremen gewählt werden, was auch immer, das müssen Sie in Kauf nehmen. Und das ist Politik.
Und Maaßen ergänzt:
Und wer letztendlich den Ministerpräsidenten der CDU wählt, sollte uns Schnucht sein.
Dieser offensichtlichen Mehrheitsmeinung im Saal treten die zwei CDU-Abgeordneten des Eichsfelds entgegen. Einer von ihnen ist Thaddäus König, der sein Direktmandat gegen den AfD-Rechtsaußen Björn Höcke gewonnen hat.
Was man vor der Wahl gesagt hat, muss man auch nach der Wahl einhalten. Und deswegen werde ich auf jeden Fall keinen linken Ministerpräsidenten mitwählen. Genauso wenig werde ich nicht abhängig sein wollen von Stimmen der AfD. Wenn wir einen Kandidaten aufstellen, was passiert denn? In einer geheimen Wahl wird er jetzt gewählt. Und danach, wie kriegen wir unsere Gesetze durch? Das müssen wir uns doch mal beantworten, Frau Lengsfeld.
Die frühere DDR-Bürgerrechtlerin Vera Lengsfeld, CDU-Mitglied und dezidierte Merkel-Kritikerin, die schon lange dafür wirbt, dass CDU und AfD zusammengehen, sitzt am Tisch von Hans-Georg Maaßen und wird unruhig.
Also, was Sie eben so ausgeführt haben, das ist die ideale Selbstfesselung. Und da wünsche ich mir wirklich die Zeiten von Adenauer zurück, ja? Der gesagt hat, mit meiner Stimme habe ich die Mehrheit.
Gerald Burkhardt, CDU, pflichtet ihr bei:
In der AfD gibt es die meisten Leute, die von der CDU rübergegangen sind. Das möchten wir auch mal beachten. CDU, AfD und FDP haben eine Mehrheitsregierung und Möhring wäre auch unser Mann.
Es ist das erste Mal an dem Abend, dass der CDU-Parteivorsitzende Mike Möhring überhaupt erwähnt wird. Nach über 2 Stunden. Ein anderer Teilnehmer der Veranstaltung nennt ihn später Möhrchen. Die Thüringer CDU scheint zerrissen. Und auch Landrat Werner Henning hatte vor dem Weggehen noch gesagt:
Ich kann die CDU in Thüringen als eine in sich geschlossene Struktur, die für etwas Profundes, Substanzielles steht, im Moment kaum noch erkennen.
Henry Bernhard berichtete aus Thüringen.
Manchmal wird da viel zu viel geschwätzt.
Seit Dienstag ist sie in Österreich offiziell im Amt, die erste schwarz-grüne Bundesregierung in der Geschichte des Landes. Eine Koalition, deren Herangehensweise, Erfolge und Fehler deutsche Konservative und Grüne gleichermaßen mit Interesse verfolgen werden. Denn für viele Wähler hierzulande ist eine so gefärbte Bundesregierung längst eine realistische Option geworden. Aber wie sehen das die Parteien selbst? Unser Korrespondent Tobias Krone hat sich einmal in Bayern umgehört, wo die CSU ja inzwischen ein grünes Image anstrebt und trotzdem noch gehörigen Sicherheitsabstand zu den Grünen hält.
Erst war ich der Grüne, dann der grüne Landrat und jetzt bin ich nur noch der Landrat für die Leute, für die Bürgerinnen und Bürger. Es ist normal geworden in Miesbach.
Wolfgang Jehak ist ein grünes Phänomen mit schwarzem Anstrich, ausgerechnet in Miesbach. Man ist hier noch gerne bei den Gebirgsschützen, um was zu werden, lenkt sonntags seinen SUV um den Tegernsee und ausgerechnet hier regiert ein grüner Landrat. Kann so etwas mit rechten Dingen geschehen sein? Tatsächlich nein. Wolfgang Jehak von den Grünen wurde wohl nur deshalb in sein Amt gewählt, weil sich sein Vorgänger von der CSU die Geburtstagsparty von der Kreissparkasse finanzieren ließ mit einem 6-stelligen Betrag. Ein Riesenskandal. Der grüne Außenseiter schaffte es schnell, den konservativ dominierten Kreistag auf seine Seite zu bringen und musste es auch. Schließlich haben seine Grünen in Miesbach nur 9 Sitze von 60. Also muss Jehak mit der CSU regieren Und das gelingt.
Probleme gibt es da, wo man das nicht positiv sieht, sondern chauvinistisch sieht, wo man sagt, wir sind die Besseren, die anderen sind alles Idioten, da funktioniert es nicht. Aber es gibt auch sehr viele vernünftige Schwarze und CSUler bei uns, die es eben liberal-progressiv sehen und eben diese positiven Werte sehen. Wir wollen unsere schöne Landschaft erhalten, wir wollen unsere Tradition erhalten, sind aber trotzdem aufgeschlossen dem Neuen und dem Guten.
Warum Schwarz-Grün im Bund und in Bayern bisher nichts wurde, das liegt unter anderem an Menschen vom Schlag eines Alexander Dobrindt.
Also ich habe keine romantischen Gefühle mit Schwarz-Grün, aber das ist den meisten ja auch bekannt.
Man kennt den Landesgruppenchef der CSU im Bundestag eher für sein umstrittenes Manifest für eine konservative Revolution, wie vor 2 Jahren, oder für die Geflüchtetenobergrenze, die die CSU Merkel aufzwang. Themen, die bei den allermeisten Grünen bislang indiskutabel sind. Auch der Parteichef und bayerische Ministerpräsident Markus Söder ist so ein Lieblingsfeind. Obwohl der im vergangenen Monat den pragmatischen Kurs der Grünen-Chefinnen, wie hier in einem Pressestatement, durchaus würdigte.
Mein Eindruck war ja, dass gerade Habeck und Baerbock sich Mühe gegeben haben, auf ihrem Parteitag sich eher bürgerlich zu präsentieren, auch wenn die Partei natürlich da schon auch nach links zieht.
Dort, wo es um Hightech geht, um Innovation, findet man auch in Mittelstandskreisen der CSU Sympathisanten für Schwarz-Grün. Von Jamaika träumen manche mehr denn je. Informell reden die Parteien längst miteinander, zumal in Berlin Schwarz-Grün wohl 2021 die wahrscheinlichste Option für eine Regierungsbildung wäre. Auch in Bayern wäre es möglich gewesen, rechnerisch. Die Grünen verdoppelten ihre Stimmen bei der Landtagswahl 2018 und hatten immerhin für ein paar Stunden das Vergnügen mit Söders CSU. Eine kurze Vorsondierung lang saß man an einem Tisch, erinnert sich Ludwig Hartmann, Fraktionsvorsitzender der bayerischen Grünen.
Er hat immer noch gesagt, da wird nichts gemacht, da wird nichts gemacht. Bei der Windkraft wird nichts geändert, beim Flächenverbrauch wird nichts verbindlich gemacht. Und da hat man schon relativ schnell gemerkt, er will eigentlich gar nicht.
Warum es nichts werden konnte aus Schwarz-Grün? Hartmann glaubt daran, dass seine Partei Söders CSU gefährlich geworden wäre.
Überall, wo wir in der Regierung sind, haben wir meistens bewiesen, wie verantwortungsbewusst wir mit dieser Gestaltungsoption auch umgehen und wie gut wir der Politik im Land tun können. Es ist ja häufig bei Landtagswahlen, wo die Grünen auch aus der Regierungsverantwortung gestärkt hervorgegangen sind. Und diesen Beweis wollte uns bayerischen Grünen einfach nicht geben.
Die Grünen, so die Logik Hartmanns, könnten sich bei Schwarz-Grün als Kraft der Vernunft präsentieren, die CSU dagegen als Bremse des Fortschritts. Das passt nicht zu Söders Politikstil. Er hat die Grünen zum Hauptgegner erklärt und versucht dafür lieber die CSU grüner zu machen. Zumindest solange er noch gegen die Grünen Wahlen gewinnen kann. Der pensionierte Bundestagsabgeordnete Josef Göppel aus Mittelfranken, schon immer bekannt als das grüne Gewissen der bayerischen Konservativen, glaubt dagegen, nur zusammen mit den Grünen finde seine CSU noch Anschluss an den Zeitgeist.
Im Land Bayern beobachte ich, dass das Lebensgefühl der Menschen zum großen Teil von den Grünen jetzt besser repräsentiert wird.
Doch würden wiederum die Grünen nicht genau das ein Stück weit verspielen, wenn sie mit der CSU zusammen regieren würden? Immerhin hat die in Bayern Ankerzentren und eine umstrittene Grenzpolizei eingeführt, restriktive Maßnahmen vom Stil eines Sebastian Kurz, wogegen die bayerischen Grünen laut aufbegehrten. Ludwig Hartmann beschwichtigt. Er sieht deutliche Unterschiede zwischen Bayern und Österreich.
So eine Koalitionsvereinbarung, was das Thema Migration angeht in Österreich, kann ich mir nicht vorstellen, dass wir sowas in Bayern hätten unterschrieben. Und zwar aus folgendem Grund, man muss immer schauen, woher man gekommen ist, in welchem Bereich. Ich habe es vorher schon mal deutlich gesagt, dass Österreich wirklich eine Staatskrise durchgemacht hat.
Die Grünen könnten allerdings doch kompromissbereiter werden, auch in Deutschland und Bayern, wenn es ums Regieren geht, befürchtet Claudia Stamm. Bis vor 2 Jahren saß sie noch in der bayerischen Landtagsfraktion der Grünen. Dann stieg sie aus, weil ihr die Grünen zu sehr in die Mitte rückten.
Ich denke halt einfach, dass wirklich die Grünen aufpassen müssen, dass sie nicht ihr letztes Stück Identität zum Teil auch verlieren oder umgekehrt sich nicht alleine reduzieren lassen auf eine Ökopartei, weil das waren die Grünen nie. Und von daher wäre es wichtig, auch an diesen anderen Werten wie eben Bürgerinnenrechte, Gleichstellung, Freiheitsgedanken und so weiter festzuhalten.
Alexander Dobrindt von der CSU dagegen beobachtet das österreichische Experiment mit Interesse. Sein Kalkül, Grüne könnten sich ja bewegen, noch weiter in die Mitte.
Wenn die Grünen in Deutschland von den Grünen in Österreich lernen können, ja, dann kann das vielleicht auch ein Fortschritt sein.
Von konservativen Grünen und von grünen Schwarzen. Tobias Krone berichtete aus Bayern.
heißt dann oft, in Bayern gingen eben die Uhren anders. Das stimmt, sie gehen bei uns richtig.
Man kann in eine Partei eintreten, um politisch etwas zu verändern oder auf die Straße gehen. Aber das kann mühsam sein und Erfolge extrem lange dauern. Für all die, die es bequem mögen, wird derzeit eine Art Riesenbürgerversammlung organisiert, die im Juni im Berliner Olympiastadion stattfinden soll. 90.000 Menschen passen da rein. Man braucht nicht mehr als 30 Euro für den Eintritt und eine App. Und dann sollen alle gemeinsam Petitionen zu Themen wie Klimaschutz und Demokratie über Smartphone auf den Weg schicken. Bands spielen auch. Mit von der Partie sind die Fridays for Future, Scientists for Future und als Veranstalter wirkt ein Kondomhersteller. Klingt irgendwie komisch? Finden viele andere auch. Claudia van Laak hat die ganze Geschichte.
Heute geht es um dich.
Um mich.
Und um uns alle. Zusammen.
Die Schauspielerin und Autorin Charlotte Roche ist dabei. Und das deutsche Gesicht der Fridays for Future-Bewegung, Luisa Neubauer. Sie haben ein launiges Video produziert.
Es geht um die Zukunft unserer Zivilisation.
Und wie wir zusammen die größte Krise der Menschheit lösen können.
Die Lösung gibt es jetzt bei Startnext zu kaufen.
Für nur 29,95 Euro könnt ihr euer Ticket zur größten Krisensitzung Deutschlands kaufen.
Mehr als 2 Millionen Euro sind auf diesem Weg bis Anfang der Woche zusammengekommen. Mehr als 28.000 Menschen ist dieses Event 30 Euro oder mehr wert. Der Mietvertrag für das Berliner Olympiastadion kann unterschrieben werden.
Das Ding heißt jetzt Olympia. Oder der 12.06.2020.
Sagt Elisa Naranjo vom Kondomhersteller Einhorn. Das Unternehmen, das von sich selber behauptet, nur faire und nachhaltige Produkte zu verkaufen, tritt am 12. Juni als offizieller Veranstalter auf. Im letzten Sommer haben wir mit den Fridays for Future ein kleines Klima- und Demokratiefestival organisiert, erzählt Naranjo. Das war so erfolgreich, dass wir beschlossen, es zu wiederholen.
Dann kam Größenwahn hinzu und dann haben wir überlegt, was ist so die größte Fläche, die es eigentlich in Berlin gibt. Und dann kamen wir aufs Olympiastadion.
Als ich zum ersten Mal davon gehört hatte, habe ich tatsächlich gedacht, dass das ein Scherz ist. Ne?
Sagt Gregor Hagedorn. Der Biologe und Informatiker ist aktiv bei den Scientists for Future.
Als ich dann verstand, dass sie das tatsächlich machen wollen, fand ich das irgendwie sehr sympathischen Größenwahn tatsächlich.
Hagedorn und Naranjo sitzen in einem Kreuzberger Hinterhausbüro. Die Wände fast bis unter die Decke vollgeklebt mit selbstgemalten Fridays for Future Plakaten. Es kommt anders, wenn man denkt, ist da zu lesen. Eco, not ego oder Unfuck the world. Dazwischen eine Greta Thunberg im Goldrahmen. Jetzt, wo genügend Geld für das Olympiastadion da ist, geht es an die inhaltliche Planung für Freitag, den 12. Juni. Reden von prominenten Klimaschützerinnen und Wissenschaftlern soll es geben, natürlich Musik. Außerdem wollen die Aktivisten Petitionen zu den Themen Klimaschutz, Nachhaltigkeit und soziale Gerechtigkeit verabschieden. Kommen mehr als 50.000 Unterstützerinnen und Unterstützer zusammen, muss sich der Petitionsausschuss des Bundestages damit befassen. Ins Berliner Olympiastadion passen bis zu 90.000 Leute. Diese Hürde ist also leicht zu nehmen. Elisa Naranjo formuliert ihre Traumvorstellung vom großen Klima- und Demokratiefestival so.
Dass wir Lösungen erlebbar machen, das ist ein bisschen die Vorstellung. Und nicht nur die Petition und Frontalbeschallung, sondern wirklich, dass die Leute auch danach wissen, das kann ich persönlich tun als Arbeitnehmer, als Arbeitgeber. Hier kann ich mich der Initiative anschließen. So kann ich eine eigene Initiative gründen, ins Leben rufen. Und hier habe ich auch schon 10 neue Leute kennengelernt, die das Gleiche wollen.
Die Reaktionen in den sozialen Medien sind gespalten. Von Juhu, so retten wir die Welt, bis wir streicheln den Kapitalismus zu Tode. Die Kritik von links ist klar und eindeutig.
Die Crowd sollte meiner Meinung nach auf die Straßen vor die Orte der Macht und diese möglichst blockieren und nicht sich selbst in einer Arena ghettoisieren.
Heuchlerisch und stumpf finde ich Versprechen von Veränderungen in Lichtgeschwindigkeit und Lösungen für die größte Krise des Planeten für 29,95 Euro. Was soll sowas denn?
Es ist ein schönes Demokratietheater, dekadent und zynisch gegenüber denen, die unter der aktuellen Situation leiden. Aber die sind in der Paywall- und Eventdemokratie ohnehin ausgesperrt.
Machen wir uns nichts vor. Hier wurde eine Bewegung durch ein Start-up instrumentalisiert. Und populäre Köpfe von Fridays for Future tragen daran die Schuld.
Dass ein Wirtschaftsunternehmen, eben der Kondomhersteller Einhorn, und kein gemeinnütziger Verein als offizieller Veranstalter auftritt, dies bereitet einigen Aktivistinnen und Aktivisten Bauchschmerzen. Auch und gerade Politikern der Linken, wie Lorenz Göster-Beutin. Der Bundestagsabgeordnete ist klima- und energiepolitischer Sprecher seiner Fraktion.
Naja, es ist zumindest die Gefahr, dass das ein bisschen auch als Marketingveranstaltung für dieses Wirtschaftsunternehmen wahrgenommen wird. Und dass es auch ein bisschen mit wirtschaftlichen Interessen dann verknüpft ist, zumal der Titel Let's Unfuck the World ja doch auch sehr auf den Kondomhersteller dann auch verweist. Und das hat schon ein kleines Geschmäckle.
Zweiter Kritikpunkt. Anders als bei einer Klimademo ist der Zugang ins Olympiastadion beschränkt. Ein Ticket für knapp 30 Euro kann und will nicht jeder bezahlen.
30 Euro sind natürlich happig für so ein Event. Da ist die Frage, wer kann sich das leisten? Und da werden sicher nicht Menschen aus einkommensschwachen Regionen hinkommen, sondern eher welche, die sich auch so einen Eventcharakter dann leisten können.
Die Veranstalter hatten dagegen. Etwa 40% der Tickets würden unentgeltlich vergeben. Außerdem würden die gesamten Einnahmen auf ein Treuhandkonto wandern. Einhorn-Mitarbeiterin Elisa Naranjo verspricht totale Transparenz.
Kostet Geld, auch eine Demo kostet Geld und wir hatten die Wahl, okay, wir können diese Kosten decken, eben, dass wir uns das gemeinsam als Menschen selbst finanzieren oder wir greifen auf Sponsoren zurück und wir haben uns dafür entschieden, okay, wir wollen das wirklich einfach aus unserer Kraft selbst hinaus finanzieren.
Der 12. Juni kann kommen. Vielleicht ist Olympia auch die Geburtsstunde eines völlig neuen, erfolgreichen Politikformates, das entfernt an einen evangelischen Kirchentag erinnert. Die etablierten Parteien, aber auch Nicht-Regierungsorganisationen sind schon aufmerksam geworden und auch ein bisschen neidisch.
Wir kommen morgens ins Olympiastadion.
Wir fühlen uns klein und machtlos. Abends gehen wir nach Hause als Crew von 90.000 und haben etwas verändert.
Wir haben gehandelt, als wir noch Zeit hatten. Wir haben gelernt, als wir noch konnten. Wir haben diskutiert und uns eingebracht.
Es klingt wie eine Utopie.
Aber du kannst sie wahr werden lassen.
Wenn die Crew ruft zur Weltenrettung, Claudia van Laak berichtete.
Verkehrsordnungswidrigkeiten werden in Niedersachsen, genauer gesagt an einer Bundesstraße südlich von Hannover, seit etwas mehr als einem Jahr mit einer neuen Art von Geschwindigkeitskontrolle geahndet, die nach dem Prinzip der Section Control funktioniert. Europaweit ist die schon im Einsatz. In Deutschland ein bundesweites Pilotprojekt, das von Beginn an von Datenschützern heftig kritisiert wurde. Arne Richter klagte sogar dagegen, obwohl er eigentlich mit Verkehrsordnungswidrigkeiten sein Geld verdient, und zwar als Rechtsanwalt in Hannover. Er erreichte, dass das Pilotprojekt für eine kurze Zeit gestoppt wurde. Doch das niedersächsische Oberverwaltungsgericht hat inzwischen wieder grünes Licht gegeben. Arne Richter will trotzdem weiterkämpfen und Dietrich Mohaupt weiß warum.
19 Seiten Urteilsbegründung. Sorgfältig prüft Arne Ritter den vor ihm liegenden Schriftsatz des Oberverwaltungsgerichts in Lüneburg. Das Urteil gefällt dem Rechtsanwalt aus Hannover gar nicht. Als ganz normaler Verkehrsteilnehmer habe er prinzipiell ja nichts gegen Geschwindigkeitskontrollen.
Als Verteidiger im Bereich von Verkehrsordnungswidrigkeiten bin ich sogar ein großer Fan von Kontrollen, denn je mehr kontrolliert wird, desto mehr habe ich da zu tun. Ich bin also der Letzte, der sich über Kontrollen beschwert. Allerdings sollen die dann auch gesetzeskonform durchgeführt werden.
Und das geschehe bei der sogenannten Section Control eben nicht. Das ist ein System, das in Niedersachsen seit Dezember 2018 die Geschwindigkeit von Autos auf der B6 bei Hannover-Laatzen misst. Während herkömmliche Blitzer die Geschwindigkeit eines Fahrzeugs an einem Punkt messen, ermittelt Section Control die Durchschnittsgeschwindigkeit auf einem längeren Streckenabschnitt. Dafür fotografiert das System die Kennzeichen aller Fahrzeuge, sowohl bei der Einfahrt in den gut 2 Kilometer langen Messabschnitt als auch bei der Ausfahrt aus dem Bereich. Aus der Zeitdifferenz zwischen den beiden Fotos errechnet ein Computer die Durchschnittsgeschwindigkeit. Und nur wenn die zu hoch ist, wird auch der Fahrer des Wagens fotografiert. Ansonsten sollen alle Daten sofort und spurlos gelöscht werden. Anwalt Arne Ritter sieht darin einen nicht hinnehmbaren Eingriff in das Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung.
Es erfolgt eine Überwachung von jedem Verkehrsteilnehmer, denn er könnte ja was Falsches tun. Und dementsprechend besteht gegen jeden Verkehrsteilnehmer tatsächlich ein Generalverdacht, weshalb eben seine Daten erfasst und ausgewertet werden.
Aus den Daten lasse sich ein Bewegungsprofil einzelner Autofahrer erstellen. Deshalb hatte bereits im Februar 2019 das Bundesverfassungsgericht das automatische Erfassen von Nummernschildern zur Fahndung nach Straftätern zum Teil für verfassungswidrig erklärt. Aus vergleichbaren Erwägungen hatte das Verwaltungsgericht Hannover im März 2019 den Testbetrieb der Section-Control-Anlage gestoppt. Das Gericht hielt nicht das eigentliche Messverfahren für illegal, es verlangte aber eine Rechtsgrundlage für seine Anwendung. Der einfache Verweis auf die Kontrollbefugnisse der Polizei zur allgemeinen Gefahrenabwehr sei unzureichend. Das sei aber inzwischen geklärt, betont Thomas Buchheit, Verkehrssicherheitsexperte im niedersächsischen Innenministerium.
Diese spezielle Eingriffsermächtigung haben wir mit dem neuen niedersächsischen Polizei- und Ordnungsbehördengesetz geschaffen. Und somit dürfen wir jetzt offiziell im Teil diese Technik einwenden.
Dieser Argumentation mag Thomas Ganzko allerdings nicht so recht folgen. Der Vorsitzende der Piratenpartei in Niedersachsen bleibt dabei. Mit der massenhaften automatischen Erfassung von Nummernschildern greift die Polizei unzulässig in das Recht auf informationelle Selbstbestimmung ein. Daran ändere auch ein Absatz im neuen Polizeigesetz nichts. Das letzte Wort in dieser Sache sei deshalb noch nicht gesprochen.
Genau mit dieser Argumentation haben wir auch gar keine andere Möglichkeit, als direkt zum Bundesverfassungsgericht zu gehen. Da gibt es, wie gesagt, die entsprechenden Urteile, die halt ganz klar sagen, dass informationelle Selbstbestimmung ein ziemlich hohes Gut ist und nur unter ganz bestimmten Bedingungen halt auch eingeschränkt werden darf.
Und die seien bei einer Geschwindigkeitskontrolle an der B6 bei Hannover-Laatzen sicher nicht gegeben, betont wiederum Rechtsanwalt Arne Ritter. Das Innenministerium habe den Abschnitt zwar offiziell als Unfallhäufungsbereich bezeichnet, statistisch lasse sich das aber nicht so ganz einfach nachvollziehen. Nach Angaben des Ministeriums befahren etwa 15.000 Fahrzeuge täglich den Abschnitt der B6, pro Jahr also rund 5,5 Millionen.
Das Ministerium hat einen 3-Jahres-Raum für die Unfallzahlen beobachtet und in den 3 Jahren haben sich 26 Unfälle ereignet. Sprich, 16,5 Millionen Fahrzeuge sind durchgefahren, 26 Fahrzeuge sollen Unfall gehabt haben, was ungefähr einer Quote von 0,573% entspricht.
Unter einem Unfallschwerpunkt stelle er sich jedenfalls etwas anderes vor, meint Arne Ritter. Das niedersächsische Innenministerium dagegen verweist auf positive Erfahrungen mit Section Control, unter anderem in Österreich, Italien, der Schweiz und den Niederlanden. Insgesamt sinke die Geschwindigkeit auf überwachten Streckenabschnitten deutlich, betont Verkehrssicherheitsexperte Thomas Buchheit. Ähnliches habe man auch mit der Anlage bei Laatzen beobachtet. In einem wissenschaftlichen Begleitprojekt wurden dort schon in der Planungs- und Bauphase und später im ersten Testbetrieb seit Dezember 2018 die gefahrenen Geschwindigkeiten gemessen, ohne dabei weitere Fahrzeugdaten zu erfassen.
Und erste Ergebnisse haben eigentlich auch schon gezeigt, dass schon, sag ich mal, mit Beginn der Testphase wir eine deutliche Steigerung der Verkehrssicherheit erzielen konnten, sprich nämlich, dass das Geschwindigkeitsverhalten der Verkehrsteilnehmer heruntergegangen ist und auch der Befolgungsgrad hinsichtlich im Teil der vorgeschriebenen Geschwindigkeit bis zu 40 Prozentpunkte im Teil gestiegen ist.
Alles schön und gut, meint Arne Ritter. Trotzdem sind ihm noch zu viele rechtliche Fragen ungeklärt. Schließlich solle das Section Control Projekt in Niedersachsen Vorbild auch für andere Bundesländer werden. Deshalb sei es sinnvoll, noch höhere Instanzen als das Lüneburger Oberverwaltungsgericht zu befassen.
Wir haben ein nagelneues Messgerät, zu dem neue Rechtsprechung existiert. Wir haben eine nagelneue Ermächtigungsgrundlage, zu der neue Rechtsprechung existiert. Wir haben auch eine Verpflichtung zur Kenntlichmachung des Gerätes, wofür es überhaupt keine Rechtsprechung gibt. Und dementsprechend habe ich eine Beschwerde gegen die Nichtzulassung der Revision zum Bundesverwaltungsgericht eingelegt.
Mit der sich jetzt zunächst aber das Oberverwaltungsgericht erneut befassen muss. Sollte es bei der Ablehnung einer Revision bleiben, dann bleibe ihm nur noch der Weg nach Karlsruhe vor das Bundesverfassungsgericht, so Arne Ritter. Die Section Control bei Hannover-Laatzen in Niedersachsen könnte also durchaus noch jahrelang für Schlagzeilen sorgen.
Dietrich Mohaupt berichtete.
Alles Weitere muss man sich anschauen auf der Grundlage von Informationen.
Islamische Theologen werden schon an deutschen Unis ausgebildet, um später an Schulen islamische Religion zu unterrichten. Ganz anders aber ist die Situation in den muslimischen Gemeinden. Denn die Islamverbände bilden in der Regel kein eigenes religiöses Personal aus für die Arbeit mit den Menschen vor Ort. Die meisten Imame hierzulande stammen daher aus der Türkei, Nordafrika oder dem Iran. Das wird lange schon kritisiert und soll sich nun aber ändern. Heute hat die DITIB, der größte islamische Verband in Deutschland, eine neue Ausbildung zu islamischen Religionsbeauftragten, also auch Imamen, vorgestellt. Sie wird unter anderem in einem DITIB-Zentrum in der Eifel im Kreis Euskirchen stattfinden, einer ehemaligen Jugendherberge. Die Imame, die dort ausgebildet werden, sind hier aufgewachsen, mit den Fragen vertraut, die die Menschen in den Moscheegemeinden umtreiben und sprechen Deutsch. Klingt also alles gut. Doch die DITIB steht schon länger in der Kritik, eine allzu große Nähe zum türkischen Staat zu pflegen. Meine Kollegin Vivien Leue war bei der Eröffnung dabei. Frau Leue, wie soll die Ausbildung der DITIB in der Eifel denn genau laufen?
Ja, die Ausbildung ist auf 2 Jahre angelegt und in der Eifel werden sie innerhalb dieser 2 Jahre 18 Wochen verbringen, also 9 Wochen pro Jahr. Es gibt dann auch noch Zeiten des Praktikums in Gemeinden, an denen sie dann jetzt schon angeschlossen sind. Und in dieser Zeit lernen die angehenden Imame nicht nur Imam zu sein, weil es sind eigentlich angehende Religionsbeauftragte, Hodja werden sie in der Türkei genannt. Und die kümmern sich auch um den seelsorgerischen Bereich oder wie man einer Gemeinde vorsteht. Da geht es auch um juristische Fragen, um praktische Finanzierungsfragen und so weiter. Also diese Ausbildung ist sehr breit aufgestellt und alle 22 Teilnehmer, das sind übrigens 12 Frauen und 10 Männer, tatsächlich mehr Frauen als Männer. Die Frauen, die werden dann für die Frauen auch in der Gemeinde zuständig sein. Diese 22 Teilnehmer, davon hat ein allergrößter Teil in der Türkei studiert und das ist auch Voraussetzung, dass ein Studium der islamischen Theologie absolviert wurde. Diese theoretischen Grundlagen Grundlagen haben Sie und jetzt lernen Sie zum Beispiel auch, wie man Koransuren richtig vorbetet, wie man sie richtig rezitiert. Ich habe vor Ort dann auch mit mehreren Teilnehmern sprechen können. Die haben mir erzählt, dass es wirklich wichtig ist, dass jetzt tatsächlich deutsche Imame auch in Deutschland ausgebildet werden.
Das kommt bei den Jugendlichen immer gut an. Sie wissen ganz genau, ich habe das Gleiche durchgemacht, was Sie gerade durchmachen. Ich hatte die gleichen Probleme, ich hatte die gleichen Sorgen gehabt.
Ich muss immer sagen, natürlich die Hodjas, auch die aus der Türkei kamen, die waren ja auch immer sehr freundlich und wirklich immer ganz offen und auch sehr herzlich. Aber die Probleme, was wir hier in Deutschland haben, kannten die davor nicht. Und wir, weil wir geboren sind, aufgewachsen sind und wir kennen diese Probleme und treffen die auch tagtäglich, Alltag.
Ja, dazu muss man einfach erklärend sagen, dass die DİTİB als größte deutsch-türkische Islamgemeinde 1100 Imame hat und davon sind fast alle in der Türkei oder sind alle in der Türkei ausgebildet worden, aber auch fast alle in der Türkei beheimatet. Die werden zum Teil entsandt. Insofern kennen die tatsächlich erstens die deutsche Kultur nicht so gut und zweitens auch die deutsche Sprache.
Aber immer wieder wird ja auch Kritik an der DİTİB laut und ihrer großen Nähe zum türkischen Staat. Vor 3 Jahren etwa standen die DİTİB-Imame unter Verdacht, im Auftrag der türkischen Religionsbehörde Regierungskritiker in Deutschland ausspioniert zu haben. Wie ist vor diesem Hintergrund denn diese Ausbildung zu sehen?
Ja, tatsächlich ist das ein großer Schritt, gerade vor diesem Hintergrund, weil es das erste Mal ist, dass diese Ausbildung dann auch nicht nur auf deutschem Boden, sondern größtenteils auf Deutsch stattfindet. Und insofern die Imame ausgebildet werden, dafür eine Gemeinde dann auch mit einem gewissen deutschen Blick zu leiten. Insofern wird schon daher möglicherweise dann ein gewisser türkischer Einfluss geringer werden. Es ist allerdings, wenn man sich die Zahl 1100 Imame der DİTİB anschaut, sind jetzt 22 und davon auch noch 12 Frauen, die Männer nicht betreuen dürfen in den Moscheegemeinden, also 10 Männer, ist das natürlich ein Tropfen auf den heißen Stein. Die DİTİB hat angekündigt, dass sie auch unterjährig neue Ausbildungsjahrgänge aufnehmen kann. Ich denke, es ist ein großes Zeichen. Es ist ein Zeichen, dass sich da jetzt etwas verändern kann. Und das sieht auch ein Vertreter des Bundesinnenministeriums, der Staatssekretär Markus Kerber, so.
Das ist ein Wendepunkt. Will man jetzt hier in Deutschland sich verbeheimaten als Organisation in seinem institutionellen Gepräge, dann muss man sich organisatorisch von Ankara lossagen, von den Finanzierungsströmen, von den Weisungen, von der Anbindung an die Botschaft. Oder möchte man das beibehalten? Das sind beides legitime Wege. Nur für die Beheimatung ist, glaube ich, der erste Weg wichtiger.
Und ich glaube, für diese Beheimatung ist auch der Bedarf da. Also es wird immer wieder erzählt, und das habe ich auch in Besuchen in Moscheegemeinden der DİTİB auch erfahren, dass der Bedarf an Menschen vor Ort, die Deutsch sprechen und die deutschen Probleme verstehen, sehr groß ist. Insofern könnte es tatsächlich sein, dass die DİTİB sich dahingehend jetzt auch noch stärker öffnet.
Aber es gibt doch auch viele Stimmen hierzulande, die mahnen, dass diese Ausbildung dringend breiter, also verbandsübergreifend aufgestellt werden sollte. Etwa wie bei den Kirchen. Hat sich Markus Kerber denn dazu auch geäußert?
Ja, er hat gesagt, da hält sich die Regierung zurück, weil das ist tatsächlich Eigenverantwortung der Religionsgemeinschaften, der Kirchen. Auch die katholische Kirche macht das bei ihren Priesterseminaren eigenverantwortlich. Allerdings ist das ein großes Problem, weil die Moscheegemeinden, die Islamverbände in Deutschland nicht mit einer Stimme sprechen. Und vor allem die DİTİB macht sehr viel ihre eigenen Wege und eben jetzt auch dieses eigene Ausbildungsprogramm. Es gibt ein übergreifendes Konzept. Es gibt einen Verein, der sich gegründet hat, angedockt an die Uni Osnabrück. Und da soll es dann so etwas geben oder soll so etwas entwickelt werden. Da sind die Zeithorizonte aber noch etwas unklar. Und natürlich stellt sich dann auch die Frage der Finanzierung. Die DİTİB hat tatsächlich sehr große Mittel als Verband.
Bisher werden die Imame der DİTİB direkt aus der Türkei, also von der türkischen Religionsbehörde, bezahlt. Wird sich das ändern?
Nein, das wurde auch sehr stark immer wieder gefragt. Nein, da sagt die DİTİB auch, sie kann diesen Ausbildungsweg finanzieren durch Spenden und Ähnliches. Aber die Gehälter der mehr als 1000 Imame in Deutschland kann sie nicht stemmen. Und das wird erstmal so bleiben, dass die türkische Religionsbehörde Diyanet die Imame der DİTİB direkt bezahlt. Und natürlich muss man sich fragen, wie weit eine Unabhängigkeit dann überhaupt zustande kommen kann. Das ist wohl ein Weg. Da hat auch der Staatssekretär aus dem Bundesinnenministerium, Markus Kerber, etwas dazu gesagt.
Die große Frage für die Muslime wird sein, wir haben knapp 3,5 bis 4 Millionen. Wenn Sie die Organisierten nehmen, sind es knapp 1 Million. Was macht eigentlich die große schweigende Mehrheit der anderen 3 Millionen, die bislang keinen Finanzierungsbeitrag leistet, weil sie in die bestehenden institutionellen Strukturen noch nicht das Vertrauen geschaffen haben? Das ist die innermuslimische Frage, die die deutschen Muslime ganz allein klären müssen.
Ja, diese Frage besteht tatsächlich auch schon seit einigen Jahren. Wie wollen sich eigentlich die Islamverbände finanzieren, langfristig gut aufstellen? Möchten sie möglicherweise dann doch irgendwann zu einer Art Moscheesteuer kommen, die dann ähnlich sein könnte wie die christlichen Steuern? Oder möchte sie das anders auf die Beine stellen, über eigene Mitgliedsbeiträge? Und auch da gibt es ganz viele verschiedene Überlegungen. Auch da wäre es von Seiten der Bundesregierung natürlich wünschenswert, wenn man auf einen gemeinsamen Weg kommt. Das sieht aktuell noch nicht so aus. Da wird sich auch in der muslimischen Gemeinde einfach sehr viel noch entwickeln müssen.
Und wie sieht das in anderen Islamverbänden aus?
Ja, die sind bei weitem nicht so gut finanziert wie die DITIB. Es gibt natürlich Verbände, die auch an Staaten angedockt sind, dann aber sehr, sehr klein sind. Die DITIB ist einfach von der türkischen Religionsbehörde größtenteils finanziert. Es gibt auch Vertreter der türkischen Religionsbehörde bei der DITIB, dass da dann auch tatsächlich sehr starke Verbindungen vorhanden sind. Die anderen Verbände, wenn sie zum Beispiel tatsächlich nur deutsch sind, hier beheimatet, die machen das dann zum Teil über Mitgliedsbeiträge. Aber wir haben gerade schon von Herrn Kerber gehört, es ist größtenteils so, dass eben nicht alle Muslime, die in jeden Freitag in die Moschee gehen, aber auch Mitgliedsbeiträge zahlen. Die Moscheen sind für alle da, auch für diejenigen, die nicht zahlen, haben dann aber natürlich finanzielle Probleme, so etwas wie einen eigenen Ausbildungsweg zum Beispiel auf die Beine zu stellen.
Aber auf was müssen die dann setzen? Müssen die dann weiterhin auf Imame aus dem Ausland setzen?
Ja, die DITIB hat gesagt, ihre Ausbildungswege seien auch offen für Bewerber außerhalb der DITIB-Moscheegemeinden. Allerdings ist die Frage, ob das in der Praxis dann tatsächlich so passiert. Die anderen Moscheegemeinden versuchen, sich zusammenzuschließen und versuchen dann eben zum Beispiel über dieses Projekt, über diesen Verein, angeschlossen an eine Uni, einen Ausbildungsweg auf die Beine zu stellen, der dann von mehreren Schultern getragen wird, der dann breit finanziert ist. Es ist trotzdem die Frage, ob das ausreicht, ob das dann finanziert werden kann. Da ist auch Deutschland beratend mit zur Seite. Natürlich gucken auch die einzelnen Länder auf die Studiengänge, die es an den Universitäten gibt. Vielleicht gibt es da dann auch Synergieeffekte. Das ist alles noch sehr stark im Entstehen. Aber dieses Problem wird bleiben. Wie finanzieren sich die muslimischen Verbände in Deutschland? Weil es da eben noch keinen einzigen Weg gibt.
Vivien Leue besuchte für uns das heute eröffnete Ausbildungszentrum der DITIB in der Eifel. Und damit geht unser DLF-Magazin für heute zu Ende. Alle Beiträge und die Sendung selbst können Sie noch nachhören im Internet unter deutschlandfunk.de oder über unsere kostenlose Audiothek-App. Die Redaktion hatten Ann-Kathrin Jeske und Johanna Herzing, das Mikrofon Melanie Longerich. Ihnen noch einen schönen Radioabend.